HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Ja, man muss ehrlich sagen, wir haben es geschafft, wirklich ein Team zu werden. Wir haben alle super zusammengehalten, wir haben uns super verstanden.
Also Kooperation ist eine Art sozialer Kleinkunst und überhaupt nicht selbstverständlich. Can I bring my
friend to tea? Teamarbeit habe ich früher schon immer gehasst und deswegen bringt ja auch nichts. Wissen wir ja schon lange.
Es geht nicht immer darum, nur die besten Spieler zusammen zu haben, auch ein richtiges Team.
Hier können sie nichts mehr alleine machen, das geht nur noch zusammen.
Dieses gemeinsame Arbeiten, das ist wohl für uns Menschen auch evolutionär gesehen eine unglaublich attraktive Aktivität.
So ist das im Team. Ist einfach entspannter, wenn andere arbeiten.
Ja, dann bin ich eben nicht teamfähig.
Das mit dem Zusammen, das bekommen vor allen Dingen ganz fabelhaft Ernie und Bert hin. Egal, ob die nun schwul sind oder nicht. Sie sind einfach ein großartiges Team. Wir bewundern sie, weil die Teams, die wir im wirklichen Leben hinbekommen, meist nur mittelgroßartig sind. Vom Kindergarten über die Uni bis ins Arbeitsleben stecken wir in Lernteams, Kreativteams, Arbeitsgruppen, Lenkungsgruppen und Führungsteams. Dabei lernen wir alle Methoden kennen, mit denen Menschen sich gegenseitig ins Leere laufen. Lassen, blockieren, in Grund und Boden konkurrieren oder einfach die Zeit stehlen. Aber der eigentliche Erfolg, der Teamerfolg, stellt sich eher selten ein. Dabei sagt man uns unaufhörlich, die größte Tugend sei die Teamfähigkeit. Und wenn nicht, dann müssen eben alle nochmal zum Teambuilding. Vielleicht ist es ja so, dass Teams besser funktionieren, wenn nicht so viel über sie gequatscht wird. Die deutschen Fußball-Ex-Weltmeister bringen nichts mehr zustande, seit sie sich offiziell die Mannschaft nennen. Und manche Teams, die als solche auftreten, waren vielleicht nie welche, zum Beispiel die Große Koalition. HR2 Kultur, der Tag von der Wiege bis zur Bahre, nur das Team ist das Wahre. Und um nochmal auf Ernie und Bert zurückzukommen, die pflegen zwar ebenfalls eine spannungsreiche Beziehung, aber am Ende sind sie dann doch das perfekte Paar.
Ernie mag Bert.
Weil er mein Freund ist.
Richtig. Und deshalb halten der kleine orangene Quatschkopf und sein großer gelber Freund auch immer zusammen. Selbst wenn die Situation mal etwas schwieriger scheint. Denn zum Beispiel weiß Ernie auch:
Ich bin unordentlich und dir gefällt das nicht, ich weiß. Doch weil ich dein Freund bin, macht dir meine Unordnung nicht viel aus.
Naja, nicht sehr viel, Ernie. Aber jetzt lass uns schlafen. Ich bin müde, ich bin wirklich müde.
Du bist müde, Bert? Ist schon in Ordnung, alter Kumpel. Ich bin nicht böse, dass du müde bist. Du bist ja mein Freund. Du darfst müde sein, wann du willst.
Und genau das kann jedes Team von Ernie und Bert lernen. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit muss man sein Gegenüber so nehmen, wie es ist. Auch wenn der eine vielleicht unordentlich und der andere gerade etwas müde ist. Sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Das kann dem Team nur helfen. Und vor allem Empathie zeigen.
Hey Bert, sag mal, wie geht's dir denn heute? Darf ich aus deinem gequirlten schließen, dass du dich heute nicht besonders glücklich fühlst?
Stimmt genau, ich fühle mich scheußlich.
Dachte ich mir es.
Doch auch von schlechten Stimmungen sollte man sich nicht zu sehr herunterziehen lassen. Ein positiver Umgang fördert die Teamarbeit und...
Du weißt doch, wie so eine Stimmung sich ändert.
Daran muss man arbeiten. Ebenso wie an der Höflichkeit, denn auch die fördert das harmonische Miteinander. Man sollte rücksichtsvoll bleiben und stets einen freundlichen Umgangston pflegen.
Würde es dir was ausmachen, noch einen Augenblick vor der Tür zu warten, Bert?
Was denn hier draußen?
Vielen Dank, Bert.
Besonders in zwischenmenschlichen Extremsituationen, wie zum Beispiel einem Großraumbüro, kann es helfen, offen miteinander umzugehen. Wenn es geht, sollte man ein Teammitglied direkt auf Probleme und Sorgen ansprechen.
Hör mal,
Bert,
Ernie,
mal bitte.
Hey, weißt du, dass du mit einer Banane sprichst?
Nein, Bert, genau genommen spreche ich mit Rudi durch eine Banane.
Den verrückten Visionären im Team sollte man eine Idee auch nicht gleich abdrehen, egal wie Banane sie wirkt. Es kann dem ganzen Team helfen, ihren Spinnereien eine Chance zu geben. Viel zu oft lässt man die Vernunft regieren. In Teamsitzungen fallen ständig Sätze wie:
Ich möchte nicht mit einem Elefanten durch eine Banane sprechen.
Bert, er ist hier empfindlich.
Dabei geht es in einem Team doch genau darum, zu einem Ansatz, einer Lösung oder einer Idee zu kommen, die man alleine wohl nicht gefunden hätte. Und dafür muss man es schaffen, jeden auf seine Art in das Team zu integrieren. Egal, ob der eine vielleicht eher altklug und konservativ und der andere vielleicht laut und abgedreht ist, die Eigen- und Besonderheiten jedes Einzelnen zu akzeptieren und daraus das Beste zu machen. Das haben wir von Ernie und Bert gelernt.
Das freut mich aber.
Teamen glatt über Ernie und Bert seit mehr als 40 Jahren. Die Stars der Sesamstraße. Ob mit oder ohne Outing, ob mit oder ohne Trauschein, den kleinen Zuschauern ist es wohl herzlich egal. Da sind nun also diese beiden Bewohner der Sesamstraße 123. Der eine mit Quer, der andere mit Längsstreifen auf dem Pulli. Und so geht es dann munter weiter mit den Gegensätzen. Bert ist ein spießiger Beamtentyp, zuverlässig und vernünftig. Ernie wiederum ist eine charmante Nervensäge, will den Dingen immer auf den Grund gehen, auch für den Preis, dass er Bert um den Schlaf oder dessen Haare bringt. Ständig probiert er die verrücktesten Sachen aus, über die er am Ende am meisten selber lacht. Kehlig rasselnd haben wir gehört und er weiß, Bert wird ihm schon verzeihen. Tut er auch. Martin Paas ist Synchronsprecher von Ernie und Puppenspieler. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Paas, wen mögen Sie denn lieber, Ernie oder Bert?
Das ist natürlich ganz schwer zu sagen, weil die beiden sind zusammen einfach ziemlich unschlagbar, finde ich. Als Kind, als ganz früher Zuschauer der ersten Sesamstraße, war ich eher ein Ernie-Fan, ich gestehe. Und ich bin Ernie auch nach wie vor da sehr dankbar. Ernie war zum Beispiel der Grund, dass ich das Schlagzeugspielen erlernt habe.
Der Held ihrer Kindheit. Gegensätzlicher könnten Ernie und Bert kaum sein. Sie sagen, die sind trotzdem zusammen perfekt. Was macht sie denn zu einem so guten Team?
Na, es ist natürlich die Wechselbeziehung dieser großen Unterschiede. Es wurde in dem Beitrag, klang das ja schon an, Ernie ist naiv, unbefangen, laut, neugierig, impulsiv und Bert ist mit seiner Rationalität, seiner Korrektheit und seiner sehr senkrechten Struktur natürlich das genaue Gegenteil. Ne? Das hat ja fast was von Yin und Yang, was die beiden verkörpern. Es ist natürlich etwas überhöht, was vermutlich auch dramaturgische Gründe hatte, weil ich schreibe halt selber viel für Ernie und Bert und es ist dann schön, wenn man aus diesen Gegensätzen halt was schöpfen kann.
Zwei komplett unterschiedliche Temperamente und Charaktere, ja, die aufeinandertreffen, die streiten sich dann ja auch oft. Warum geht's am Ende trotzdem gut mit den beiden?
Ja, weil sie, glaube ich, dann doch richtig streiten. Das ist ja auch gerade im Team sehr wichtig, dass Konflikte dann aufgezeigt und aufgelöst werden und das kriegen die beiden ja auch sehr hin. Und man hat ja in den Einspielern eben auch schon gemerkt, Empathie ist so das Zauberwort, das Verständnis füreinander. Und das, was Ernie und Bert letztendlich auszeichnet, ist das, was eigentlich exemplarisch für die ganze Sesamstraße steht, dass man, egal wie unterschiedlich man ist, dass man zusammen einfach doch mehr erreicht und dass es tatsächlich hilfreich ist, die Unterschiedlichkeit des anderen zu akzeptieren und sie auch als was Positives wahrnehmen zu können.
Wir beschäftigen uns heute Abend ja mit Teams. Brauchen wir dann dort mehr Ernies und Berts, damit das besser funktioniert?
Das gilt natürlich nicht für alle Teams, aber ein bisschen mehr Ernie und Bert im Leben kann wahrscheinlich den meisten Leuten nicht schaden.
Kann man das eigentlich auch übertragen auf die Familie? Da sind die Kinder die liebenswerten, lustigen, mitreißenden Ernies und die Eltern die langweiligen, vorausschauenden, verantwortungsvollen Berts, die dann am Ende die Folgen des verrückten Treibens beseitigen, also das nasse Badezimmer aufwischen oder dann den Kuchenteig von der Wand abkratzen?
Das ist natürlich verführerisch, das zu tun, weil Bert natürlich etwas erwachsener wirkt als Ernie und dann auch schnell in diese Rolle kommt. Tatsächlich, wenn man das so ein bisschen genauer hinterfragt, also gerade jetzt bei den beiden, ist es dann doch etwas komplexer, würde ich denken. Und wenn man sich diese Geschichte von Ernie und Bert mal genau anschaut, dann geht es auch in dieser Gegensätzlichkeit und in dem, was Ernie macht, auch immer für mich ein wenig darum, dass Ernie mal rauskitzelt, was in Bert eigentlich so steckt, weil er überprüft natürlich auch, ist er wirklich nur korrekt, steht er wirklich nur auf Büroklammern oder hüpft er auch nachts mal gern auf einem Bein und singt dabei. Und er bringt Bert ja wirklich ganz oft dazu, seine Grenze zu überschreiten, Bert stellt dann auch fest, oh, außerhalb des eigenen Tellerrands, da ist auch noch Welt und Leben und es macht vor allem auch noch Spaß.
Aber Bert muss ja oft auch die Verrücktheiten des anderen ausbaden.
Ja, man möchte auch nicht in Berts Welt leben, ehrlich gesagt. Wenn sie jede Nacht geweckt werden mit Waldhorn, Gebrüll und Tatütata und auf einmal Löwen in ihrem Schlafzimmer auftauchen, weil Ernie die sich gerade wunderbar imaginiert, das erzeugt, glaube ich, auch Stress. Also viele Eltern werden es vielleicht wiedererkennen, die werden auch geweckt. Nun nicht gerade von solchen Dingen, sondern von schlechten Träumen der Kinder oder so. Aber ja, möchte man das unbedingt so nur in Berts Welt leben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch ganz schön anstrengend. Es ist auch ganz schön anstrengend, in so einem Team jemanden wie Ernie zu haben, obwohl er einen, glaube ich, im Endeffekt dann doch auch weiterbringt, aus besagten Gründen, weil er einfach die Horizonte permanent erweitert.
Und er sprengt das Team ja trotzdem nicht.
Nee, weil ich glaube, Ernie versteht sich auch schon ganz klar als Teil dieses Teams und Teil dieser Freundschaft. Und Freundschaft ist ja das große Thema bei Ernie und Bert. Die haben ja mehrfach besungen, ihre Unterschiedlichkeit, dass es aber eben trotzdem funktioniert, weil sie eben diese freundschaftliche Basis haben und weil da auch grenzenloses Vertrauen ist zwischen den beiden, wie das sich für Freundschaften und im Idealfall für Teams natürlich auch gehört.
Martin Paas, er spielt Ernie in der Deutschen Sesamstraße und gibt ihm auch seine Stimme. Vielen Dank für das Gespräch. Ernie und Bert sind nie allein. Eine Tendenz auch im Berufsleben. Die Arbeit in der Gruppe nimmt rasant zu. Zwei US-Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass Büroarbeiter heute 50% mehr Zeit im Team verbringen als noch vor 20 Jahren. Es lebe das Kollektiv. Aber mal ganz ehrlich, all diese Telcos, Vor- und Nachbesprechungen, Meetings und Abstimmungen sind ja auch ziemliche Zeitfresser. Wie viel einfacher hatte es da der alte Mann, den uns Hemingway beschreibt, der am Meer einfach sein Ding machen kann, ganz ohne Meetingprotokolle. Wobei, der hat auch seine Probleme und wartet nun schon seit 84 Tagen darauf, dass endlich mal ein Fisch anbeißt.
Er blickte in den Himmel hinauf und sah die weißen Cumuluswolken, die wie anheimelnde Berge von Sahneeis aussahen. Und hoch darüber waren die zarten Federn der Cirruswolken in dem hohen Septemberhimmel. »Leichte Brisa«, sagte er. »Besseres Wetter für mich als für dich, Fisch.« Seine linke Hand war noch verkrampft, aber er lockerte sie langsam. »Widerwärtig, so ein Krampf«, dachte er. »Es ist ein Verrat des eigenen Körpers. Es ist demütigend, wenn man durch eine Vergiftung vor anderen Leuten Durchfall bekommt oder sich übergeben muss. Aber ein Krampf ist demütigend für einen selber, besonders wenn man allein ist. Wenn der Junge hier wäre, könnte er sie mir massieren und es vom Unterarm her lockern, dachte er, aber es wird sich schon lockern. Dann spürte er mit der rechten Hand den Unterschied im Zerren der Leine, bevor er im Wasser den Wechsel der Neigung gesehen hatte. Dann, als er sich gegen die Leine lehnte und seine linke Hand hart und schnell gegen seinen Oberschenkel schlug, sah er, wie die Leine sich langsam aufwärts schrägte. »Er kommt rauf«, sagte er. »Komm, mach mit, Hand, bitte mach mit.«
Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway, als Taschenbuch erschienen bei Rororo. Ob sich der Fisch erbarmt, hören wir im Verlauf der Sendung. Sie hören HR2 Kultur, der Tag von der Wiege bis zur Bahre. Nur das Team ist das Wahre. Schon im Kindergarten geht es ja los mit dem Stuhlkreis am Montagmorgen. Ein Vorgeschmack auf künftige Konferenzen und Sitzungen. Und an sich ist dagegen ja auch gar nichts einzuwenden. Zusammen sind wir stark, das lernen schon die Kleinsten. Später auf DAX-Vorstandsebene klingt das nicht viel anders, wenn zum Beispiel Siemens-Chef Käser sagt, das Team ist alles und ohne das Team ist alles nichts. Den Teamgeist beschwören muss man aber offenbar umso mehr, je weniger er da ist, siehe Große Koalition. Nur 4 Wochen im Amt traf sie sich schon auf Schloss Meseberg und dann stiefelten nochmal einen Monat später ihre Fraktionschefs auf die Zugspitze zum Teambuilding, wie es beide Male hieß.
Teambuilding geht am besten draußen und für die hohe Politik darf es gern hoch hinausgehen, mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auf die Zugspitze.
Auf ja, dem höchsten Punkt in Deutschland, Top of Germany, treffen sich die Fraktionen zu einer ersten Klausurtagung in dieser Wahlperiode.
Stimmung gut, Inhalte noch ausbaufähig. Nicht ohne Grund hatte SPD-Chefin Andrea Nahles noch ein paar Wochen zuvor gepoltert.
So langsam müsste mein Gesamtbild entstehen, wohin es denn in den nächsten Monaten gehen soll.
Phase 1 im Team der 16 Frauen und Männer im Kabinett, das Kennenlernen. Kein Problem, bis auf wenige Ausnahmen, Bildungsministerin Anja Karliczek etwa, sitzen alte Bundespolitikhasen am ovalen Tisch im Kanzleramt. Berater würden jetzt abfragen, wie es mit Kommunikation und Zusammenhalt aussieht und von den Parteichefs der drei Koalitionsparteien eine Politikerantwort bekommen.
Im Ergebnis wollen wir einen neuen Zusammenhalt schaffen.
Den Zusammenhalt in unserem Land zu festigen.
Es geht schlicht und einfach um Zusammenhalt.
Phase 2, der Wunsch nach Veränderung. Nicht personell, man hat sich ja gerade erst gefunden, inhaltlich. Probleme wie Pflegenotstand, Rentnerarmut, zu wenig bezahlbarer Wohnraum sind benannt. Im Koalitionsvertrag stehen einige detaillierte Arbeitsaufträge. Straffes Programm etwa für den Bereich Arbeit und Soziales, das Minister Hubertus Heil geräuschlos abarbeitet. Ebenso wie sein CDU-Kollege vom Ressort Gesundheit, Jens Spahn, ist Heil einer der fleißigen Schnellstarter im Kabinett. Der SPD-Politiker sieht aber auch das mit dem Zusammenhalt in der Regierung skeptisch.
Auf hoher See, vor Gericht und mit der CSU ist man in Gottes Hand bekanntermaßen.
Das war kurz vor der Sommerpause, als sich die Koalition in ihrer ersten großen Krise wegen der Asylpolitik wiederfand. Ausgelöst durch den Mann, der ein Superministerium führt, Innen, Heimat, Bau. Übrigens auch Integration, doch das ist nicht die Stärke von Horst Seehofer. Das sieht man auch aktuell im Hickhack um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Und damit sind wir mitten in Phase 3. Probleme lösen. Die Teamleitung, in diesem Fall die Bundeskanzlerin, hat die Sprengkraft der CSU im Wahlkampfmodus und besonders die von Parteichef Seehofer offensichtlich unterschätzt. Es gibt ausgleichende Minister im Team, etwa Familienministerin Franziska Giffey, das empathische Gesicht der Bundesregierung. Nach den Ausschreitungen in Chemnitz fuhr Giffey hin und legte Blumen nieder für den erstochenen jungen Mann, als einzige aus dem Kabinett.
Ich denke, es wäre gut, wenn auch andere Mitglieder der Bundesregierung dort vor Ort Gesicht und Stimme zeigen würden.
In erster Linie wäre das Sache von Horst Seehofer gewesen, der aber ohnehin nicht gerne reist und Ortstermine außerhalb von Berlin oder Bayern sparsam planen lässt. Insgesamt ein Team, dem gegenseitiges Vertrauen fehlt und das zunehmend wackelt. Sollte die Koalition platzen, wären einige Politiker weg. Vizekanzler Olaf Scholz, der eiserne Wächter der Bundesfinanzen und der schwarzen Null, eher nicht. Er hätte dann gute Chancen, SPD-Spitzenkandidat für Neuwahlen zu werden. Dass über solche Personalien bereits spekuliert wird, zeigt auch, das Teambuilding der aktuellen Bundesregierung funktioniert nur schlecht.
Halten wir mal fest, was das überhaupt ist. Ein Team per Definition, laut Duden, eine Gruppe von Personen, die gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Aber wenn es überhaupt eine Gemeinsamkeit der Großen Koalition gibt, dann wohl die, dass sie genau das nicht tut. Dass sie sich stattdessen belauert, beharkt, bekämpft und sich von einem schalen Kompromiss zum nächsten rettet. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler, Jurist, politischer Publizist und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für Deutsche und internationale Politik. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr von Lucke, kann man das überhaupt erwarten, dass eine Koalition ein Team bildet? Schließlich will ja jede Seite sich profilieren, hat eigene Interessen, da gibt es jede Menge Einzelkämpfer und dann sollen die nach außen hin so tun, als zögen sie alle an einem Strang. Das schließt sich doch eigentlich grundsätzlich aus.
Nein, das muss sich nicht ausschließen. Und im Gegenteil, die Koalitionen, die in der bundesrepublikanischen Geschichte gelungen sind, waren durchaus ein Team. Sie waren interessiert daran, ein eigentliches und gemeinsames Thema zum Erfolg zu führen. Und das hat gute Koalitionen gekennzeichnet. Wenn wir daran denken, die klassischen Koalitionen, beispielsweise von Helmut Kohl, dem es gelungen ist, beispielsweise mit Hans-Dietrich Genscher, das war ja das fast schon legendäre Duo, ein Geben und Nehmen zu praktizieren. Da war nie klar, wer unbedingt immer der Größere und der Kleinere ist. Es war immer deutlich, der kleineren Koalition muss Raum gegeben werden. Deswegen konnte die FDP da ungemein gut funktionieren. Das war übrigens unter Angela Merkel schon wesentlich schwieriger. Daran hat die FDP sehr gelitten, das nimmt sie Angela Merkel übel, dass sie ihr nicht den Raum gegeben hat. Also eine Koalition kann als Team über eine lange Zeit funktionieren und dann am Ende, das ist der normale Lauf der Dinge, dann muss der Raum sein, um sich wechselseitig zu profilieren und im Wahlkampf neu aufzustellen.
Jetzt haben wir aber eine Regierung, die schon zum wiederholten Mal und innerhalb von nur ein paar Wochen wieder am Abgrund stand. Zuletzt jetzt wegen der Personalie Maaßen. Der Mann wird ein bisschen entlassen, aber eigentlich befördert. Hat da insgesamt das Team versagt oder reicht da schon ein Quertreiber aus der CSU?
Ja, es ist in der Tat in dieser Koalition von Beginn an der Teamcharakter nicht vorhanden gewesen. Das ist das große Problem und Sie haben ja durch die Blume den Quertreiber benannt. Es ist natürlich der Bundesinnenminister und das geht schon länger so. Der Bundesinnenminister hat quasi seit 3 Jahren, da war er allerdings und das muss man sich entscheidend bewusst machen, da war er nicht Bundesinnenminister. Damals war er bayerischer Ministerpräsident mit dem Irrsinnsbegriff, der uns heute noch zu großem Schaden der Bundesrepublik gereicht, nämlich dem Begriff der Herrschaft des Unrechts gegen Angela Merkel Front gemacht. Und das Dilemma dieser Koalition ist, dass vom ersten Tage an letztlich Horst Seehofer als neuer Bundesinnenminister ebenfalls weiter die Konfrontation mit der Kanzlerin gesucht hat, eigentlich letztlich immer nur an einer Frage interessiert, wie kann ich meine Deutungshoheit in der Frage, was bedeutet Migration, durchsetzen. Das hat dazu geführt, dass wir letztlich in diesem halben Jahr so etwas hatten wie eine Agitieren eines Spaltpilzes namens Seehofer gegen eine kleine Koalition in der großen Koalition aus CDU und SPD. Dass das aber gelingen konnte, und das hatte entscheidend damit zu tun, dass die Kapitänin, also die Kanzlerin, nicht in der Lage war, die Spielregeln durchzusetzen. Das muss natürlich die Aufgabe des Primus inter pares sein, der Kanzlerin in dem Falle, die Richtlinien der Politik durchsetzen muss. Und das ist ihr nicht gelungen und deswegen steht diese Koalition jetzt vor dem Abgrund.
Also Teamarbeit bedeutet Fair Play, das ist nicht mehr gegeben. Verlässlichkeit bedeutet es ebenfalls, ist auch nicht gegeben. Verlass auf den Mannschaftskapitän klingt bei Ihnen durch auch nicht mehr da. Was machen wir jetzt mit dieser Situation? In der Fußball-Bundesliga wäre das leichter, würde man den Trainer entlassen, dann wird ein neuer geholt. Mit der Bundeskanzlerin ist es nicht so einfach.
Ja, aber sie spielen genau das an, was in kürzester Zeit die Folge sein kann. Wenn diese Lage sich nicht auflöst und man kann sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum vorstellen, wie sie aufzulösen ist, denn die eigentliche Ressource eines jeden Teams, und das ist das Hauptdilemma, ist von Anfang an zerstört worden, das ist das Vertrauen in diesem Team. Es gab von Anfang an keine Vertrauensgrundlage und die durch die Causa Maaßen, durch das, was wir jetzt alle als Schalenkompromiss bezeichnen, weil wir uns auch vor dem fatalen Begriff des faulen Kompromisses zu Recht ein Stück weit schützen, denn das ist der Begriff der Antidemokraten, die Demokratie lebt von Kompromissen. Da dieser Kompromiss aber so gar nicht sachdienlich ist, sondern alleine dem egoistischen Ziel von Herrn Seehofer diente, dadurch ist das Vertrauen in dieser Koalition maximal zerstört worden. Die SPD muss sich jetzt in dieser Frage verhalten. Dieser Sonntag, dieser Montag vor allem, die Sitzung des Parteivorstandes wird Aufschluss darüber geben, ob die SPD in dieser Konstellation so weitermachen kann überhaupt oder ob sie versucht, diesen Beschluss zurückzuholen. Und dann wird es ganz entscheidend davon abhängen, ob es noch einmal so etwas gibt wie eine Autorität des Kapitäns, der Kapitänin, nämlich von Angela Merkel, die in der Lage sein müsste, diesen Rückrufbescheid der SPD in irgendeiner Weise zu vermitteln. Es hätte, um es auch im Bild des Teams durchzuhalten, es hätte vielleicht des Platzverweises für Herrn Seehofer bedurft. Wenn Angela Merkel an der Seite von Andrea Nahles, die aber hätte durchhalten müssen, gesagt hätte, Herr Maaßen muss abgehen, dann wäre Herr Seehofer vor die Frage gestellt werden, gibt er klein bei oder muss er akzeptieren, dass die Kanzlerin von ihren Richtlinien Kompetenz Gebrauch macht, ihn entlässt und dann die Frage im Raum steht, macht die CSU weiter? Das wäre die Entscheidung gewesen, aber so ist es nicht gekommen und jetzt ist das Porzellan zerschlagen, das Vertrauen ist aufgelöst und insofern wird am Montag, meine ich, die große Frage geklärt, ob diese Koalition sich überhaupt noch einmal zu einem Neustart durchringen kann.
Ein Team wird ja von einem gemeinsamen Geist getrieben und getragen. Es gibt da im Idealfall das eine große Ziel. Was ist das bei der Großen Koalition außer der Angst vor der AfD und dem Machtverlust?
Ja, in der Tat. Das ist das eigentliche, vielleicht für uns über diese Koalition hinausweisende Hauptproblem der gegenwärtigen Zeit. Die Möglichkeit einer solchen Koalition, die gewaltigen inhaltlichen Fragen anzugehen, die ja ungeheurer Art sind, aber ständig durch die vermeintliche, so ja die Intonation von Horst Seehofer, Mutter aller politischen Probleme, die Migration, so seine Intonation verdeckt wird, obwohl wir ganz andere Probleme haben. Diese Fokussierung auf Migration, auf die Angst vor der AfD hat diese Koalition völlig davon abgehalten, als Team zu funktionieren und wirklich ein großes Ziel zu verfolgen. Und insofern ist dies ein Team auf Abruf und ein Team, was eigentlich den Nachweis seines Funktionierens, aber auch seiner Grundlage bis heute nicht abgeliefert hat.
Wir haben vorhin gehört, dass Ernie und Bert als Team ziemlich viel richtig machen. Was könnte sich die Große Koalition von den beiden denn noch abgucken?
Alleine die Sympathie zweier Menschen, die miteinander gut umgehen, sehr viel Humor und die Fähigkeit, auch in kritischen Zeiten, so etwas wie das gemeinsame Ziel und das gemeinsame Funktionieren nicht aus den Augen zu verlieren. Aber das, muss ich Ihnen gestehen, ist so weit hergeholt bei der Konstellation von Horst Seehofer, Angela Merkel und Andrea Nahles, dass der Vergleich mit Ernie und Bert eher belustigt, als dass er einen aufbaut.
Der Publizist Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Zusammenarbeiten im Team heißt also möglicherweise eben auch, dass nicht die Besten das Beste hervorbringen, sondern dass man sich kaum noch einigen kann. Deswegen haben wir seit 3 Jahren eine Dieselkrise. Deswegen wird Wohnraummangel zwar als neue soziale Frage ausgerufen, aber nicht grundlegend bekämpft. Und deshalb gibt es zum Beispiel auch seit Jahren zu wenige Lehrer. Alles Probleme, die auf die lange Bank geschoben wurden. Es wird immer nur minimal angesetzt. Kein Schnitt, keine Radikalkur, nur ein bisschen Kosmetik. Wohl da dem, der einfach loslegen kann. Wie der alte Mann, der endlich auf einen Fisch hoffen darf und sein eigener Chef über die Angelrute ist.
Die Leine hob sich langsam und stetig und dann wölbte sich die Oberfläche des Ozeans vor dem Boot und der Fisch kam heraus. Er kam heraus ohne Ende und das Wasser strömte ihm von den Seiten. Er leuchtete in der Sonne, Kopf und Rücken waren dunkelviolett und in der Sonne sah man an seinen beiden Seiten breite lavendelfarbene Streifen. Sein Schwert war so lang wie ein Baseballschläger und spitz wie ein Rapier. Und er hob sich in seiner ganzen Länge aus dem Wasser und dann glitt er wie ein Taucher so geschmeidig wieder hinein. Und der alte Mann sah das große Sensenblatt des Schwanzes verschwinden und die Leine begann wegzusausen. »Er ist 2 Fuß länger als das Boot«, sagte der alte Mann. »Es ist ein herrlicher Fisch, und ich muss ihn kleinkriegen«, dachte er. »Er darf nie erfahren, wie stark er ist oder was er tun könnte, wenn er loszöge.« Der alte Mann hatte manch herrlichen Fisch gesehen. Er hatte viele gesehen, die mehr als 1000 Pfund wogen, und er hatte in seinem Leben 2 von der Größe gefangen, aber niemals allein. Jetzt allein und außer Sicht des Landes war er an den größten Fisch, den er je gesehen hatte, gekettet, größer als irgendeiner, von dem er je gehört hatte, und seine linke Hand war immer noch so verkrampft wie die gekrallten Klauen eines Adlers.
Ernest Hemingway, der alte Mann und das Meer. Später hören wir, wie dieser Kampf ausgeht. Gerade die Unangepassten, die Exzentriker und Nonkonformisten sind aber oft viel spannender als die, die nicht besonders herausstechen. Wer will heutzutage schon angepasst sein? Möge die Gemeinschaft noch so betont werden, die, die gegen den Strom schwimmen, die Freigeister, kommen oft auf die genialeren Ideen. Sie denken unkonventionell und out of the box. F. Scott Fitzgerald wird deshalb mit dem Satz zitiert, dass keine wirklich bedeutende Idee jemals in einer Konferenz geboren wurde. Mal ganz ehrlich, oft sitzt man da um das Dasitzen-Willens, der Output gleich null. Deshalb stimmt Thorsten Schweinhardt nun das Lob des Unangepassten an.
Harmonie ist was für die Kaffeepause. Wenn jeder mit jedem konform geht, garantiert das reibungslose Arbeitsabläufe. Nur ohne Reibung kein kreativer Funke. Auftritt des unangepassten Querdenkers. Sie kennen ihn auch. Das ist dieser eine Kollege, der irgendwie anders tickt, der immer aber sagen muss oder Moment mal, wenn sich alle anderen schon einig sind. Übrigens, natürlich ist damit genauso die Querdenkerin gemeint. Vom Typ her ist der Querdenker, egal ob Mann oder Frau, eher Einzelgänger. Zu finden ist er überall dort, wo sich die Menschen so einig sind, dass ihnen nichts Neues mehr einfällt. Dann öffnet er in einem Raum, in dem aus Prinzip noch nie gelüftet wurde, plötzlich ein Fenster. Erst beschweren sich alle, dass es zieht, aber nach und nach finden einige den frischen Wind eigentlich gar nicht mehr so unangenehm. Ohne die Unangepassten gäbe es keine Innovation. Ein Querdenker hat uns das erste Smartphone in die Hand gedrückt und die erste Glühbirne in die Lampe geschraubt. Von wem sonst als von einem Querdenker hätten wir lernen können, dass die Erde keine Scheibe ist? Und ein paar Jahrtausende vorher schwamm einer besonders kräftig gegen den Strom und holte die Menschen von den Bäumen runter. Wie unangepasst kann man bitteschön noch sein? Der Unangepasste vertritt eben nicht die vorherrschende Meinung, sondern die andere, die unpopuläre, die eigene. Damit steht er erstmal allein auf weiter Flur. Trotzdem wird ihn das ideale Team deswegen nicht einfach mundtot machen oder rauskicken. Im Gegenteil, keine Meinung wird so aufmerksam gehört und geprüft werden wie die Meinung, die querschießt. Nicht, weil sie immer richtig oder besser sein muss, nein, weil dem Unangepassten das möglich ist, was dem im Konsens gefangenen Rest des Teams verwehrt bleibt. Der Querdenker kann eine andere Perspektive einnehmen, die Dinge aus einem neuen Blickwinkel sehen. Der Unangepasste biegt um die Ecke, vor der das übrige Team noch stehen bleibt. Er ist nicht nur Spiegel, sondern auch Späher und Kundschafter. Wachsam schaut er voraus, aber auch zurück. Kritisch blickt er seinem Teamkollegen auf die Finger. Und wenn sonst nichts mehr hilft, stellt der Unangepasste die ganze Welt einfach mal auf den Kopf. Manchem wird davon schwindelig werden, aber schon nach der nächsten Umdrehung sieht die Welt auch für das restliche Team vielleicht ganz anders aus. Ohne den Querdenker sind Entscheidungen vielleicht leichter zu treffen, aber mit einem Querdenker im Team hat man hinterher eine belastbare Entscheidung, die schon im Vorfeld ihre Standfestigkeit unter Beweis gestellt hat, auch gegen das Unerwartete, Ungewöhnliche. Der Unangepasste will das Team jedoch nicht sprengen. Er läuft nicht links, nur weil die anderen rechts laufen. Seine Laufrichtung wählt er immer aus Überzeugung. Er torpediert nicht. Er ist Querdenker, kein Querulant.
Der geniale Wurf aus dem stillen Kämmerlein. Nicht denkbar, dass dieser Geistesblitz einem genauso im lärmenden Großraumbüro gekommen wäre oder in der schnarchigen Konferenz, wo ein paar Leute sich besonders gerne reden hören und damit die Sitzung in die Länge ziehen. Der Werber David Ogilvy nennt Teamwork gar eine Verschwörung der Mittelmäßigkeit. Roger Schlegel ist Coach und Organisationsentwickler. Herr Schlegel, wenn die Unangepassten so toll sind, warum brauchen wir dann überhaupt noch Teams?
Naja, also es gibt Aufgaben, die kann halt ein Unangepasster nicht alleine erledigen. Und dann haben wir zumindest mal eine Gruppe von Menschen und im Idealfall finden die sich irgendwie auch zusammen hinter einer gemeinsamen Aufgabe. Und da sind wir halt schon wieder bei sowas wie dem Teambegriff.
Weil das größere Aufgaben sind?
Genau, weil es vielleicht zu kompliziert ist, weil es zu viel Arbeit ist. Das kann einer nicht alleine ein ganzes Projekt stemmen oder einen ganzen Kundenbestand bedienen oder kann nicht alle Spezialfunktionen abdecken, die es da bräuchte. Deshalb braucht es dann halt mehrere Menschen.
Sie haben ja in Ihrem Beruf die ganze Zeit mit Teams zu tun, Teams, die zum Beispiel umstrukturiert werden sollen oder die ein Coaching brauchen, weil das mit der Gruppendynamik nicht so recht funktioniert. Was macht denn für Sie ein gutes Team aus?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ein Team keine Selbsterfahrungsgruppe ist. Ein Team ist kein Selbstzweck, sondern ein Team ist immer für eine Aufgabe da und hat ein gemeinsames Ziel. Und mit aller Unterschiedlichkeit sich einzubringen, jeder gibt irgendwie sein Bestes und man übernimmt gemeinsam die Verantwortung dafür, dass das, was da als Thema übertragen wurde, auch zu einem Erfolg wird. Und da haben wir ja im Moment viel so Diskussionen, selbstorganisierte Teams oder geführte Teams. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Prozess, weil ich glaube, gute Teams immer ein hohes Maß an Selbstorganisation haben. Und das heißt, gute Führungskräfte organisieren dann oder lassen das Team sich selbst organisieren. Die schaffen eigentlich nur noch einen Rahmen. Und das füllt dann ein Team selber aus. Und das braucht halt gute Kommunikation. In guten Teams entwickeln sich Menschen auch typischerweise besser weiter mit ihren Fähigkeiten, ihren auch Karrieremöglichkeiten, als wenn sie das für sich alleine tun.
Aber diese vielen Absprachen, die Kommunikation, die können das ganze Projekt dann ja auch ziemlich umständlich und langwierig machen.
Genau, das ist richtig. Und da muss man halt ein gutes Maß finden zwischen der Homogenität eines Teams, wie kriegt man viel Ähnlichkeit hin, wo man das brauchen kann, aber wo kriegt man auch die Individualisten mit eingebunden? Und da muss, glaube ich, ein Team eine Reife entwickeln, auch zu schauen, wie viel Energie verwenden wir darauf, sozusagen die Individualisten zu integrieren oder wann wird das Ganze so ein Ego-Trip, der dann nicht mehr weiterführt?
Jetzt ist das ja schwierig. Auf der einen Seite wollen Unternehmen Teamfähigkeit. Das wird gepredigt wie ein Mantra. Auf der anderen Seite sollen Mitarbeiter aber unkonventionell sein. Also wir sollen uns gleichzeitig anpassen und individuell bleiben. Wie kann das gelingen?
Einerseits gibt es ja Teams, die leben von ihrer Ähnlichkeit. Ja, wenn es darum geht, in einem Restaurant möglichst ein gleiches Kundenerlebnis zu erzeugen, dann ist es schon gut, wenn da so ein gemeinsamer Spirit ist. Also das ist so die eine Seite. Und dann gibt es aber das, was Sie sagen, so dieses Unkonventionelle, dieses Querdenken, dieses Disruptive in Teams. Und da kommt es, glaube ich, darauf an, gerade in so interdisziplinären Teams, dass jeder sein Bestes geben kann, jeder in seiner Profession sich ausleben kann und es nicht um Machtspiele, um Deutungshoheit geht, sondern um die beste Lösung.
Aber den Querdenker braucht es schon. Also Gruppen brauchen auch den, der den Stachel löckt.
Ja, zum Teil. Ich glaube, es gibt Teams, da ist das unerlässlich, damit die gute Arbeit machen. Aber es gibt eben auch Teams, da wird es irgendwann nervig für das Team, wenn jemand ständig die Grundsatzfrage stellt oder ständig alles ganz anders machen möchte. Das kommt, glaube ich, sehr auf die Aufgabe an. Wieder zurück zum Anfang, so die Idee, ein Team ist kein Selbstzweck, sondern es ist da, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und bei manchen Aufgaben ist das gut und bei manchen ist das auch ineffizient.
Und wann ist es zu viel des Guten, zu viel der Unangepasstheit?
Ja, so dann, wenn das Team, da haben die oft ein gutes Gefühl für, ein gutes Gespür für, wird eine Qualitätsdiskussion geführt, weil es jemandem darum geht, wirklich den besten Nutzen für den Kunden zu schaffen oder das beste Produkt oder sowas, oder wird eine Qualitätsdiskussion geführt, weil sich jemand durchsetzen möchte, weil jemand das Team dominieren möchte, weil jemand einen Ego-Trip daraus macht.
Es gibt ja noch immer viele Unternehmen, die sind absolut hierarchisch organisiert. Da muss man sich dann im Vorzimmer bei der Chefsekretärin erstmal einen Termin geben lassen und es gibt lange Ketten von Zuständigkeiten, bis irgendwann mal eine Entscheidung getroffen wird. Ist dann Teamarbeit überhaupt Wirklichkeit in deutschen Unternehmen oder wird da vielerorts eher so eine Art Pseudodemokratie vorgegaukelt, nach dem Motto, ihr dürft mitentscheiden, aber das Ergebnis steht ja ohnehin schon fest?
Also ich will nicht ausschließen, dass es sowas gibt, aber ich glaube, also in den Feldern, wo ich unterwegs bin, sind die Aufgaben häufig zu komplex, als dass ein Chef das vordenken könnte und quasi von oben dem Team sagen könnte, was das Team zu denken hat. Da ist schon diese vielbeschworene Synergie, die entsteht, wenn Leute zusammenarbeiten, ist schon auch inhaltlich notwendig.
Wir haben vorhin gehört, es gab schon mal bessere Teams als die Große Koalition. Sie mit Ihrer Erfahrung, was würden Sie in Sachen Teambuilding der GroKo raten, wenn die Ihr Kunde wäre?
Wenn ich das so auf Unternehmen übertrage, dann würde mir das so vorkommen, als wenn in einem Finanzbereich irgendwie die Buchhaltung gegen das Controlling kämpft, wer jetzt die Deutungshoheit über die Zahlen hat oder sowas. Anstatt eigentlich sich zu fragen, was können wir hier eigentlich tun, damit es dem Unternehmen bestmöglich geht, so. Und in Unternehmen hat man dann häufig so das Gefühl, die Aufgabe für das Team ist eigentlich zu kurz gesteckt. Es geht da um die Selbstbehauptung als Buchhaltung und nicht um die Überlebensfähigkeit des Unternehmens. Und das wäre, glaube ich, jetzt so in den Prozessen, in denen ich drin bin, genau die richtige Frage eigentlich zu stellen und zu sagen, wofür sind wir eigentlich da? Wofür gibt es denn uns als Buchhaltung und uns als Controlling? Und was ist eigentlich unsere Verantwortung für das gesamte Gelingen sozusagen der Organisation? Und was ist das Beste, was wir tun können? Und das ist so, jetzt so als Laie, als Beobachter quasi, die Gefühl, da wird zu viel um Machterhalt und irgendwelche Inneneffekte gesprochen, als über eine gemeinsame Aufgabe wie die Modernisierung des Landes oder die europäische Integration oder ähnliche Dinge. Also der Fokus ist vielleicht zu nah gewählt und kein hinreichend großes Ziel sozusagen, was man sich gesteckt hat.
Der Coach, Trainer und Unternehmensberater Roger Schlegel. Seine Gesellschaft für Beratungs- und Organisationskompetenz hat Büros in Frankfurt und Reichelsheim in der Wetterau. Sie hören HR2 Kultur, der Tag von der Wiege bis zur Bahre. Nur das Team ist das Wahre. Seit den 70er Jahren feiert die Teamarbeit ihren Siegeszug, was zeitlich ziemlich genau zusammenhängt mit dem Siegeszug der Großraumbüros, mit ihren Klimaanlagen, von denen man einen steifen Hals bekommt. Und dann noch diese Gruppensitzungen, wo doch schon in der Uni die immer zu spät oder gar nicht zu den Besprechungen kamen, dann später bei der Präsentation alle Lorbeeren für sich einheimsen wollten. Schnorrer und Alpha-Tiere alle miteinander. Die stören den alten Mann bei Hemingway allerdings nicht. Er muss den großen Fang ganz alleine machen.
Die Sonne war jetzt heiß, obwohl der Wind sich wieder auffrischte. Ich sollte lieber die kleine Schnur, die über das Heck läuft, neu beködern, sagte er. Wenn der Fisch sich entschließt, noch eine Nacht durchzuhalten, muss ich noch einmal essen und in der Flasche ist nicht mehr viel Wasser. Ich glaube nicht, dass ich hier etwas außer einer Goldmakrele kriegen kann, und wenn ich sie frisch genug esse, wird sie gar nicht so schlecht schmecken. Ich wünschte, ein fliegender Fisch würde heute Nacht an Bord kommen, aber ich habe kein Licht da, um sie anzulocken. Ein fliegender Fisch ist ausgezeichnet zum Rohessen und ich brauchte ihn nicht zu zerstückeln. Ich muss jetzt alle meine Kraft zusammenhalten. Weiß Gott, ich wusste nicht, dass er so groß ist. Aber ich werde ihn töten, sagte er, in all seiner Größe und Herrlichkeit. Obwohl es nicht recht ist, dachte er, aber ich werde ihm zeigen, was ein Mann tun kann und was ein Mann aushält. Ich habe dem Jungen gesagt, dass ich ein merkwürdiger alter Mann bin, sagte er. Jetzt ist der Augenblick, wo ich es beweisen muss.
Ein Auszug aus der Kurzgeschichte Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Den Kampf wird der Mann gewinnen, allerdings nur für einen kurzen Moment. Das Team, es verspricht Austausch und sich überbietende Kreativität. Real allerdings kommt bei der Schwarmintelligenz oft nur Mittelmäßiges raus. Menscheln driftet ab in Kumpanei und dann noch die Missgunst der Kollegen, ihre Drittbrettfahrerei. Charakterliche Defizite verstärken sich eben auch in der Gruppe. Dann müssen Flöße und Seifenkisten gebaut werden. Es gibt gemeinsame Trommelkurse und Lama-Wandern. Teams, um ihrer selbst willen zu bilden, ist Murks, findet deshalb Teamen glatt.
Ich hasse Teamarbeit. Ich darf das eigentlich gar nicht öffentlich sagen. Ich glaube, es gibt sogar Menschen, die mich für diesen Satz entlassen würden. Vermutlich wurde ich sowieso nur eingestellt, weil ich im Bewerbungsprozess klar machen konnte, dass ich außerordentlich teamfähig bin. Und ich halte mich auch für teamfähig. Doch mit Teamarbeit hat das erstmal nichts zu tun. Laut zu sagen, wie dämlich man Gruppenarbeit findet, ist schwer. Wer an der Sinnhaftigkeit von Gruppenarbeit zweifelt, führt die heilige Kuh der modernen Arbeitswelt zur Schlachtbank. Teams sind doch kreativer, klüger, höher, schneller und kreativer. Ja, das alles können Teams auch tatsächlich sein. Ich lege dabei aber besonderen Wert auf den Konjunktiv. Ich bin 1990 geboren. Als ich zur Schule ging, war Gruppenarbeit der letzte Schrei. Wie ein Mantra trugen die jungen und vermeintlich innovativen Lehrer das Glaubensbekenntnis der Gruppenarbeit in die Klassen. In einem Zustand geistiger Erregung formten sie uns beinahe täglich zu einer Arbeitsgruppe, damit wir Blätter bearbeiten, Folien entwerfen oder einfach mal brainstormen konnten. Was sie sich davon versprochen haben, weiß ich bis heute nicht wirklich. Was dabei mit mir passierte, kann ich aber sehr genau erklären. In Fächern, in denen ich der Beste war, habe ich die Aufgabe erledigt, in allen anderen eben die anderen. Und das hat mich genervt. In jeder Gruppe geht die Anstrengung des Einzelnen im Endergebnis unter. Außerdem hat man permanent den Anreiz, sich auf die übrigen Gruppenmitglieder zu verlassen. Forscher nennen das Phänomen soziales Faulenzen. Als Trottel-Effekt bezeichnen sie übrigens dann die Reaktion der restlichen Gruppenmitglieder auf die Faulenzer. Die faulenzen nämlich auch, um nicht der Depp zu sein, der am Ende alles macht. In der Uni hatte ich dann eine Lerngruppe. Das war toll. Da saß man zusammen, hat gequatscht, erfahren, was am Wochenende so los war, wie Daniels neue Freundin heißt, und nach 3 Stunden ist man nach Hause, hat sich hingesetzt, um endlich für die Klausur zu lernen. Wir waren ein Musterbeispiel dafür, was Sozialpsychologen Shared Information Bias nennen. Ein Effekt, der besagt, dass Gruppenarbeit ungeeignet ist, um neues Wissen zu schürfen. Denn Gruppenmitglieder neigen immer dazu, sich nur über das auszutauschen, was eh schon allen bekannt ist. Nach der Uni kam die Arbeitswelt. Mich hat zwar nie einer gefragt, aber auch dort arbeite ich ständig in verschiedenen Teams. Eine der wichtigsten Aufgaben übernimmt dabei das Brainstorming. Und damit die Hoffnung, gemeinsam auf eine gute Idee zu kommen. Eine Arbeitsweise, die so bescheuert ist, dass sie eigentlich nur in einer Gruppenarbeit erfunden worden sein kann. Denn wissenschaftlich ist längst erwiesen, dass Ideenfindung in der Gruppe nicht funktioniert. In Einzelarbeit kommen mehr und bessere Einfälle zusammen. In einer Gruppe vergisst man beim Zuhören, was einem gerade durch den Kopf ging, oder scheut sich, seine eigene Idee vorzutragen. Jetzt könnte man mir natürlich vorwerfen, dass ich der Querulant sei. Klar, der Fehler muss bei mir liegen. Und vielleicht tut er das auch. Ich habe sicher meinen eigenen Kopf und bin noch sicherer gerne mal faul. Aber ich habe jahrelang in einer Fußballmannschaft gespielt. Ich liebe es bis heute, in der Gruppe ein Theaterstück zu erarbeiten. Ich habe im Team Kinderfreizeiten betreut und beruflich mit den richtigen Leuten schon die kreativsten Ideen umgesetzt. Das alles war Teamarbeit. Aber eben nicht Teamarbeit um ihrer selbst willen, sondern Teamarbeit, bei der Freunde mit Freude gemeinsam an einer großen Sache gearbeitet haben. Ein Team, in dem man sich untergeordnet hat und wertgeschätzt wurde. Dabei spielten Eitelkeiten dann ebenso wenig eine Rolle wie biederer Ernst. In so einem Umfeld kann Teamarbeit glücken. Dann geht es nämlich um das Team und nicht um die Arbeit.
Aber vielleicht gibt es ja absehbar auch gar nicht mehr die Teams und Gruppen, wie wir sie heute noch kennen. Künstliche Intelligenz heißt der neue Hype. Industrie 4.0, in der Computer sich in Windeseile immense Fähigkeiten antrainieren und den versierten Facharbeiter eines Tages Stück für Stück verdrängen könnten. Professor Wolfgang Walster ist Vorsitzender der Geschäftsführung und technisch-wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, langer Titel. Das ist nicht weniger als die größte Forschungseinrichtung der Welt auf diesem Gebiet. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Walster, es geht gerade darum, intelligente Maschinen nach dem Vorbild des Menschen zu bauen. Im Einsatz sind bereits Cobots, das sind kollaborative Computer. Wie assistieren die denn zum Beispiel?
Ja, man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Das ist zunächst mal hauptsächlich bei der physischen Arbeit natürlich, ja, deshalb auch Roboter. Die waren ja früher in Käfigen in der Fabrik eingesperrt, weil sie auch gefährlich wurden, sehr schwere Lasten bewegten und sich auch sehr schnell unkontrolliert zum Teil bewegten. Und deshalb Schutzgitter. Die sind jetzt aber aus diesen Käfigen herausgekommen und arbeiten jetzt mit dem Menschen Hand in Hand, wie wir sagen. Also Beispiel, ganz einfach, der Roboter reicht dem Menschen im richtigen Moment ein Teil an, was er jetzt bitte in den Motorraum eines Fahrzeuges montieren soll. Das heißt, er ist schon in dem Sinne noch Hilfs- oder Zuarbeiter, aber das Besondere ist, dass es wirklich sich um Teamarbeit handelt, weil dieser Roboter sich ganz nach dem Takt des Menschen sozusagen verhält. Er beobachtet den Menschen und reicht im richtigen Moment an. Und zwar nicht immer in der stupiden Wiederholform, das würde ja auch den Menschen bedrängen, sondern er wartet genau dann ab und guckt sich an, was macht der Mensch? Aha, jetzt braucht er das Teil, dann reiche ich ihm das an. Also wie so ein guter Assistent, Sie kennen das beim Zahnarzt, wo auch immer die Pinzette ja im richtigen Moment dann von der Helferin oder dem Helfer dem Zahnarzt als Ärztin gereicht wird. So kann man sich das vorstellen. Und das heißt schon, dass diese Roboter durch KI ein Stück weit auch den Handlungsplan des Menschen verstehen. Man kann ihnen auch Anweisungen geben in Sprache. Da können wir ja nachher noch drüber sprechen.
Es gibt sogar Absprachen zwischen Roboter und Mensch. Bei was koordinieren die sich dann untereinander?
Die koordinieren sich dann, wenn eine neue Aufgabe gestellt wird. Das ist ja in Industrie 4.0 oft der Fall, weil dort werden ja ständig neue Produkte auch generiert. Wir sagen, die Losgröße ist 1. Das heißt also nicht eine Massenfertigung, sondern immer was Neues. Und dann sprechen die sich ab, wer macht was. Nicht, der Roboter hat zum Teil höhere Kraft sogar. Er kann schwerere Teile beispielsweise stemmen. Und dann sagt der Mensch, ist schon der Vorarbeiter, ja, mach du mal diesen Teil. Ich mache dann das. Und da ist es bei den Robotern allerdings so, dass die da nicht widersprechen. Im Moment noch nicht, sondern natürlich da sich danach richten.
Sie forschen ja an dieser sogenannten Teamrobotik. Wer hat dann also das Sagen? Schon aktuell noch der Mensch?
Ja, Teamrobotik geht ja noch weiter, weil dort jetzt mehrere Roboter untereinander sich die Aufgaben aufteilen. Wir haben heute Roboter, die können so Feinteile bearbeiten, haben also ganz zarte Hände, können aber dann kein großes Gewicht bearbeiten. Und andere, die sind fürs Grobe da, das sind also mit großer Muskelkraft und die heben schwere Dinge. Und dann kommen die Menschen dazu, die vieles andere gut machen und dann teilen die sich am Anfang eines Vorganges die Aufgabe auf. Das sieht man direkt am Bildschirm, wie jeder seine Aufgabe bekommt und dann arbeiten sie wirklich im Team zusammen und das ist auch heute schon in der Automobilindustrie so, dass da mehrere Menschen zusammenarbeiten, beispielsweise Unterbodenmontage. Das macht nie ein Arbeiter alleine, sondern an diesem Fließband kippt dann das Auto um und dann arbeiten zum Teil 5 Personen, der eine macht den Auspuff da und die wechseln sich auch ab, weil das sehr anstrengend ist. Es ist auch eine falsche Vorstellung, dass sie immer das Gleiche machen, sondern die wechseln sich absichtlich mal ab, wie beim Fahrradfahren. Einer muss immer die Führung, der macht dann das Schwere und nach einer halben Stunde kommt mal ein anderer dran, weil das doch sehr belastend ist. Und jetzt haben wir unsere Roboter da auch noch mit im Spiel und das ist dann koordiniert. Deshalb nennen wir es auch hybride Teamrobotik, weil beispielsweise 3 Roboter, 2 Menschen arbeiten und wir probieren das im Moment schon bei VW und auch bei Airbus bei der Montage aus.
Das heißt, mit Robotern gibt es dann eine Teambesprechung.
So kann man es ausdrücken, ja, richtig. Und man sieht auch, wie die Roboter sich untereinander absprechen. Das ist noch ein bisschen schwierig, weil wir ja sagen, solche künstliche Intelligenzsysteme haben eben nicht ganz die soziale und emotionale Intelligenz von Menschen. Kognitiv genauso und physisch sind sie auch sehr gut, aber eben am emotionalen und sozialen scheitert es noch etwas. Das lernen wir immer bei unseren Fußballrobotern, dass die doch zum Teil noch ein bisschen sehr stark selbstbezogen sind, egoistisch. Sozusagen.
Woran scheitert das? Egoismus in welcher Hinsicht?
Ja, die man gibt ja solchen Fußballrobotern, die wir haben, das ist der sogenannte RoboCup, also eine Weltmeisterschaft der Fußballroboter. Und die haben natürlich klar ein Ziel wie eine menschliche Fußballmannschaft, der Ball muss ins Tor. Und da die so programmiert sind, dass sie versuchen, das zu tun, wollen sie das auch alleine machen. Wenn also ein solcher Roboter im Ballbesitz ist, haben wir über die Jahre festgestellt, ist das größte Problem, dass er nicht abgibt. Und wir haben die Roboter, unsere jetzt 2 Jahre lang so trainiert, dass sie auch mal den Doppelpass durchführen. Das heißt, kurzfristig den Ball zu einem anderen Roboter schicken, wie das ja ein Mensch auch macht. Dann kriegen sie den Ball zurück und kicken ein. Das war also gar nicht so ganz einfach, weil das ist ja das berühmte Teamplay.
Ihr Team hat schon 6-mal den Titel gewonnen. Das heißt, es ist dann denkbar, dass man mit einer Maschine womöglich irgendwann genau dieselben Scherereien hat wie mit den herkömmlichen Kollegen, weil die dann auch Recht haben und sich durchsetzen und das letzte Wort haben wollen?
Nicht ganz so. Wir haben schon das Bestreben, dass der Mensch immer als Vorarbeiter bleibt. Das ist natürlich erstens von unseren Auftraggebern, aber auch von den Gewerkschaften so gewünscht. Und ich glaube, es entspricht auch unserer Ethik hier in Europa, dass wir das nicht wollen. Natürlich könnte man das so programmieren, dass in so einem Team auch ein dominanter Roboter auftritt. Wollen wir aber nicht, sondern es soll ja so sein, dass natürlich letztendlich der Mensch das Sagen hat. Aber es soll auch kollegial zugeben. Wir haben jetzt kürzlich gerade so ein Robotik-Team entwickelt, wo zumindest mal der Mensch den Roboter höflich fragt, sag mal, kannst du mir unterwegs auch noch eine Cola mitbringen, also eine kleine Hilfe liefern? Und das macht dann der Roboter. Da könnt ihr auch stur sagen, Moment, das steht nicht bei mir auf dem Zettel, ich soll hier Schrauben holen, wieso Cola für dich? Er macht es aber. Und das zeigt schon, dass man natürlich eine gewisse Empathie seinen Kollegen entgegenbringen kann. Das macht dann auch der Roboter.
Also Sie würden sagen, das Mensch-Maschine-Team, das ist dann schon die Zukunft?
Das ist auf jeden Fall die Zukunft. Es ist nicht das reine Roboterteam, aber Mensch-Maschine. Ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen. Und es gibt ja die ersten Fabriken, wo das auch schon Realität ist und die Mitarbeiter sind zufrieden. Aber ich würde sagen, in 10 Jahren, wenn wir uns da widersprechen, dann ist das eigentlich ganz selbstverständlich, dass wir auch in Teams arbeiten. Nicht nur in der Fabrik, sondern auch in der Altenpflege, vielleicht sogar im Haushalt, dass wir dort 3 Roboter haben. Sagen, jetzt machen wir mal zusammen hier den Frühjahrsputz. Da helfen vielleicht die Familienmitglieder auch noch ein bisschen mit, aber die Roboter auch. Also daran sollte man sich gewöhnen, dass wir also viel stärker mit solchen Robotern zusammenarbeiten müssen.
Professor Wolfgang Walster ist Informatiker an der Universität des Saarlandes. Vielen Dank. Nun nochmal zurück zur analogen Welt und dem perfekten Team dort im Sport. Anderes Beispiel, Fußball ohne Roboter. Nach der Weltmeisterschaft hieß es, Les Bleus hätten gewonnen, weil sie, anders als die deutschen Kollegen, als Mannschaft auftraten. Einer für alle, alle für einen. Und das hat auch den deutschen Achter im Rudern immer wieder zum Erfolg geführt. Der Zusammenhalt, soziale Kleinkunst, haben wir eingangs gehört. 2 Jahre schon ist das Team in sämtlichen Finalrennen unbesiegt und hat auch am Sonntag wieder Gold geholt bei der Ruder-WM in Bulgarien. Was für ein Rennen.
Die Muskulatur brennt jetzt langsam schon. 500 Meter Marke gleich. Deutschland ist vorne. Wo bleibt die Konkurrenz? 500 Meter. Deutschland vor Australien, dann Großbritannien und die USA. Eine gute Technik im deutschen Boot ist jetzt gefragt, aber das können die Jungs. Dazu Kraft, Beschleunigung, Durchzugslänge und immer wieder den Schwung schön weit nach hinten ziehen, bis zum Endzug hochziehen. Und das sieht famos, fantastisch aus, was der deutsche Achter hier zeigt. Und jetzt wird der nächste nachhaltige Angriff des Deutschland-Achters kommen. Jetzt muss das Halteboot um 40.000 Euro teuer richtig rutschen. Jetzt beginnt langsam die Musik nach 1.000 Metern Rennen. Deutschland ist vorne. Und Deutschland gibt weiter den Takt vor. Das Mittelschiff, der Maschinenraum, der muss jetzt mitmachen. Die müssen die Geschwindigkeit jetzt generieren. Dazu kommt die Bugarbeit hinten von Johannes Weisenfeld. Der muss diesen Achter förmlich auspendeln mit diesem sensiblen Hintern, wie die Ruderer liebevoll sagen. Deutschland ist vorne. Großbritannien kommt immer näher heran an das deutsche Boot. Wird das reichen? Noch etwa 150 Meter. Jetzt müssen sie gegenhalten. Jetzt müssen sie doch mal alles auspacken. Auf dem Gaspedal bleiben, den letzten Tropfen herausholen. Jetzt müssen sie doch mal zupacken, auch wenn der Körper wehtut. Die Amerikaner kommen unten nochmal. Aber das hat Martin Sauer glänzend erkannt. Er hat seine Jungs angefeuert. Und das wird reichen Richtung Weltmeisterschaftstitel. Deutschland ist vorne und Gold. Der Deutschland-Achter hat Gold geholt.
So kann es gehen, wenn alle im Takt bleiben und keiner mit dem Ruder querschlägt. Das war HR2 Kultur, der Tag. Von der Wiege bis zur Bahre. Nur das Team ist das Wahre. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirut.